ARD.
Andreas, schön, dass du gekommen bist. Warte mal, kleinen Moment. Ich bring dich gleich zu Mera und Don Rubble. Günther, ich freue mich.
Die alte Federnfabrik in Düsseldorf. Fast an diesem Abend im April 2012 gut 300 Partygäste. Das wichtigste amerikanische Kunstsammlerpaar ist gekommen. Und mit Andreas Gursky, Günter Uecker und Katharina Sieverding auch international gefragte deutsche Künstler. Der Big Daddy des deutschen Kunstbetriebs wird 60. Und feiern, das wissen hier alle, kann Helge Achenbach.
Helge, jetzt komm mal her. Meine Frau liegt mir schon hier in den Ohren. Sie will, wie heißt er?
Schatzi, Kokoschka. Oskar Kokoschka. Wie die Sonne auf diesem Gemälde über der Tower Bridge aufgeht.
Na, das ist im Privatbesitz, da ist nichts zu machen. Aber ich finde was für euch.
Kommen Sie doch nächste Woche vorbei. Wir haben ein kleines Abendessen. Und sagen Sie, Frau Achenbach, ich habe mich nicht verguckt. Das ist doch ein Kleid von Victoria Beckham, was Sie da tragen, oder?
Ja, ja, richtig. Aber ich muss Ihnen jetzt meinen Mann mal entführen. Da drüben ist ein alter Freund von ihm. Die beiden kennen sich. Jetzt halten Sie sich fest. Aus dem Gefängnis.
Der Kabarettist Konrad Beikircher wird an diesem Abend erzählen, wie die beiden sich Anfang der 70er Jahre in der JVA Siegen kennengelernt haben. Beikircher war Gefängnispsychologe. Achenbach arbeitete damals noch als Sozialpsychologe in der JVA. Alle lachen an diesem Abend über diese Story. Niemand ahnt damals, dass Achenbach schon bald wieder Bekanntschaften im Gefängnis machen wird. Allerdings dieses Mal auf der anderen Seite der Tür.
Kunstberater Achenbach muss 19 Millionen Euro zahlen.
Wie man ein Kunstwerk teurer macht.
So wurden die Aldi-Erben um 23 Millionen betrogen.
Achenbach wurde im Gefängnis zum Maler.
Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Der Kunstmarkt und der Betrug des Helge Achenbach, Teil 2.
Tom, ich fühle mich ein bisschen wie nach einem Friseurbesuch.
Okay, Friseurbesuch. Ich bin jetzt mal direkt zum Einstieg gespannt, wie du da jetzt die inhaltliche Kurve kriegst. Ich meine, wir sind im Studio von NDR Kultur für Kunstverbrechen. Und ja, ein misslungener Haarschnitt, das könnte man schon auch als ein Kunstverbrechen bezeichnen. Aber meinst du jetzt wahrscheinlich nicht, denn bei dir sitzt die Frisur
im Rahmen der Möglichkeiten. Ich fühle mich, als hätte ich zu lange in irgendwelchen Klatschzeitungen, also so Illustrierten gelesen, weißt du, wie beim Friseur, wo dann immer steht, Dorothee, in Klammern 49, trägt ein Kleid von Victoria Beckham oder Milliardärin Babette, in Klammern 54, kommt in Rüschenbluse zum Gericht und packt aus über die Kunstdeals.
Okay, I get it. Die Recherche zum aktuellen Fall. Lenore Lötsch, unsere Fachfrau für Akten, musste sich ausnahmsweise mal nicht durch dicke Ordner mit Zahlen, Summen, kunsthistorischen Daten und ähnlichem wühlen. Stattdessen gab es mal ein bisschen Yellow Press für dich in der Vorbereitung. Gab es für mich aber auch, und ich kann euch auch gleich mal entschlüsseln, über wen Lenore da gesprochen hat. Dorothee, das ist die Ex-Frau von Helge Achenbach.
Deren Memoiren erschienen sind unter dem Titel Ich liebte Sträfling Number One und Meine Wäsche kennt jetzt jeder.
Top-Titel. Kommen wir auf jeden Fall dann jetzt zu Babette mit der Rüschenbluse. Das ist Babette Albrecht, die Schwiegertochter des Aldi-Gründers Theo Albrecht. Die gehört zu einer der reichsten Familien Deutschlands. Und um direkt mal drin zu bleiben, mache ich auch weiter. Mein Name ist Torben Steenbuck und ich bin bei Kunstverbrechen zuständig für die Reportagen. Nicht unbedingt in der reichen und Celebrity-Welt, aber zumindest in der Kunstwelt. Und da bin ich nicht nur an Tatorten, sondern auch mit Hehlern, Schatzsuchern und Betrügern unterwegs.
Aber du hast die Klammern und das Alter vergessen. Ich bin da jetzt konditioniert drauf.
Naja, okay. Also ich bin Torben Steenbuck, in Klammern 31. Und ihr hört den zweiten Teil des Podcasts zum, wie hieß es ebenso schön in unserem Hörspiel, Big Daddy des Kunstbetriebs und seinem Betrug.
Und das ist Helge Achenbach in Klammern 71. Alter, Lenore. Ist gleich vorbei, versprochen. Helge Achenbach bäckt heute deutlich kleinere Brötchen als in den 2000er Jahren. Damals war er sowas wie der Kunstberater, dem die Reichen und Wichtigen vertrauten. Wenn er eine Party gab, dann kamen Künstler und auch Künstlerinnen, Industrielle, Sammler, Politiker und Promis.
Achenbach fuhr einen Bentley, der selbst so etwas wie ein Kunstobjekt war. Schließlich hatte den mal Joseph Beuys besessen.
Und er verkehrte mit dem Who is Who der deutschen Wirtschaft. Politik, Kunst, Vorstandsvorsitzenden von VW.
Ein gewisser Gerhard Schröder war sein Dudesfreund.
Und sein Adressbuch las sich, als sei es eine Rankingliste der erfolgreichsten deutschen Künstler. Die Maler Günter Uecker, Gerhard Richter, Jörg Immendorf, der Fotograf Andreas Goski.
Schon alles irgendwie Männer, oder?
Ja, war ein ziemlicher Männerclub. Fiel mir auch auf bei der Recherche.
Ja, bis dann eine Frau kam und die Geschäfte von Helge Achenbach mit einer Anzeige beendete. Eben jene Babette Albrecht aus dem Aldi-Clan. Aber Lenore, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal wieder ein Akten-Update.
Ja, und heute mal nicht verstaubt, sondern mit ein bisschen Promi-Glitzer.
Yeah.
Die Akte.
Sozialpädagogikstudium, Mitglied des Sozialistischen Hochschulbundes und AStA-Vorsitzender. Einjähriges Praktikum in der Justizvollzugsanstalt Siegburg. Helge Achenbachs Lebenslauf deutet zunächst nicht darauf hin, dass er irgendwann im maßgeschneiderten Anzug und mit Bentley bei Bankern, Versicherungsmanagern und reichen Familienclans vorfahren wird, um die beim Kunstkauf zu beraten. 1977 gründet er die erste Firma in Deutschland, die sich mit Art Consulting beschäftigt. Er klappert Baustellen ab, um Kontakte zu Architekten zu bekommen. Die Ausstattung von Firmenzentralen mit Kunst ist sein Geschäft. Gute Kontakte zu Künstlern hat er schon während seines Studiums in Düsseldorf geknüpft. Helge Achenbach vermittelt Kunstwerke von Gerhard Richter und Günter Uecker, später auch Jörg Immendorf, Andreas Goski oder Jeff Koons. Ab dem Jahr 2000 berät er vor allem private Sammler und vermögende Familien beim Aufbau einer Kunstsammlung. Helge Achenbach konstruiert ein verzweigtes Firmengeflecht. Als er mit der Berenberg Bank in Hamburg die Berenberg Art Advice, eine Kunstberatungsfirma, gründet, lautet das Werbeversprechen, für die Kunden Transparenz in den Kunstmarkt zu bringen, bei gleichzeitiger größtmöglicher Diskretion. Als ein Mitarbeiter Achenbachs schließlich bemerkt, dass der hohe Summen auf die Preise aufschlägt und Rechnungen frisiert, wendet er sich mit einem Hinweis an die Berenberg Bank. Im Juli 2013 wird Achenbach in der Bank zum Vorwurf befragt. Er gibt den Betrug zu. An die Polizei wendet sich die Bank nicht. Dafür informiert aber der Chefjustiziar Babette Albrecht.
Sehr gut, dann haben wir jetzt endlich mal was Handfestes, denn in unserer ersten Folge zum Kunstmarkt und Achenbachs Betrug, da war ja immer nur von hohen Margen, von Preisaufschlägen die Rede, wo ich ja immer noch dachte, naja gut, wenn die halt solche Summen dafür zahlen, dann sind die doch selbst schuld. Jetzt aber nochmal ganz klar, er hat die Rechnungen frisiert.
Und das hat Helge Achenbach natürlich nicht so genannt. Er sagte, er habe die Rechnungen kollagiert.
Ja klar, selber ein Künstler im Kunstmarkt. Aber die Frage ist ja, an wen gingen diese Collagen? Dafür müssen wir jetzt einmal eintauchen in die Achenbach-Albrecht-Connection. Das Ganze beginnt in Essen mit einem Dinner in der Nachbarschaft.
Da lernen sich die Achenbachs und die sehr zurückgezogen lebenden Albrechts kennen. Der Aldi-Erbe Berthold Albrecht ist sehr reserviert normalerweise, aber an diesem Abend taut er auf. Achenbach, na, wir hatten es ja schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, kann schnacken.
Ja, und getreu dem Titel einer seiner Autobiografien, der Kunstanstifter, vom Sammeln und Jagen, stiftet er eben den Milliardär Albrecht und seine Frau an, Kunst zu sammeln.
Das Jagen übernimmt er, Helge Achenbach. Und ich weiß ja, dass du, Torben, Summen gern hörst. Mhm. Jetzt kommen welche. Innerhalb kürzester Zeit kommt von den Albrechts der Auftrag, 60 Millionen zu investieren in eine Kunstsammlung.
Unvorstellbare Summe. Und ich frage mich an der Stelle, ist das so schlau, dass da einem allein freie Hand gelassen wird? Also es spricht wirklich für ein sehr großes Vertrauen, oder?
Kurioserweise, gerade weil die Albrechts vielen Leuten misstrauen, bekommt Achenbach den Auftrag. Die Familie fürchtet einen Aldi-Aufschlag, also dass sie mehr bezahlen müssen, wenn die Kunsthändler merken, dass da die Albrechts vom Discounter sich plötzlich für Kunst interessieren. Also wurde der Helge vorgeschickt, sollte interessante Werke ausfindig machen, diskret verhandeln, und die Albrechts hatten dann was an den Wänden.
Und sehr schnell würde man denken, füllt sich auch das Konto von Helge Achenbach. Das ist allerdings nicht so, denn er hat schon auch enorme Ausgaben. Das war so die Zeit, als er in Düsseldorf 3 Restaurants hatte. Die hießen alle Monkeys. Am Eingang standen auch diese Affenskulpturen von Jörg Immendorf. Und diese Restaurants waren, man kann es nicht anders sagen, absolute Geldvernichtungsmaschinen. Die fungierten eher so als eine Bühne für Helge Achenbach, also als Repräsentationsräume, nur halt eben nicht profitable. Der Albrecht Kuh, der läuft allerdings super. Achenbach empfiehlt, Albrecht kauft, Achenbach bekommt eine Provision. Und da beginnt dann das Problem.
Ja, es gibt so eine Szene, da sitzt Helge Achenbach bei Markus Lanz in der Talkshow. Sein Betrugssystem ist längst aufgeflogen und er erklärt in lustiger Runde in dieser Talkshow nochmal, wie das losging mit dem Betrug. Ich habe das ein paar Mal angeschaut und jedes Mal nervt es mich mehr.
Ich habe mir das auch angeguckt und fand das eigentlich ganz lustig, denn Achenbach erzählt da, wie die Höhe der Provision zustande gekommen ist, die er von den Albrechts erhielt. Berthold Albrecht hätte bei den Verhandlungen darüber zu ihm gesagt, du bekommst 5%, das bekommen hier beim Discounter alle.
Ja, und Helge Achenbach grinst dann in dieser Talkshow schelmisch und sagt, das sei doch ein bisschen wenig gewesen. Naja, eben all die Preise auch bei der Provision. Und diese Talkshow-Runde lacht und hat irgendwie Verständnis, dass der Helge den reichen Aldis da ein bisschen mehr auf die Rechnung schreibt, trifft ja keine Armen. Da ist er so kurz davor, vor laufender Kamera, zum Robin Hood erklärt zu werden.
Okay, und ich sehe jetzt schon wieder deinen genervten Blick, Lenore. Du kannst einfach diese Verkürzung nicht leiden. Die Robin Hood-Story von den Reichen nehmen und den Armen geben. Oder in dem Fall in die eigene Tasche stecken. Aber lass uns mal bei diesen Provisionen bleiben. 5%. Was ist denn normal bei den Provisionen, wenn ihm das zu wenig ist?
Ja, normal ist schwierig, ne? Der Kunstmarkt ist sehr undurchsichtig. Darüber haben wir ja mit unserem Kunstkommissar René Allange schon in der ersten Folge zum Achenbach-Fall gesprochen. Ich sag mal, 10% Provision wären schon eher üblich gewesen.
Ja, bitte, da hast du es. All die Preise.
Na, wir machen es mal ganz konkret anhand eines Bildes, also des ersten Bildes, das er an die Familie Albrecht verkauft. Oskar Kokoschka, London Tower Bridge 2. Helge Achenbach geht auf die Kunden ein, weil die Kinder von Bertolt und Babette Albrecht ja gerade in Großbritannien sein, wäre es doch toll, sich ein bisschen London ins Wohnzimmer zu holen. Die Albrechts finden das auch, zahlen 950.000 Euro. Achenbach hat das Bild für 800.000 Dollar erworben.
Und jetzt kommt das Kunsthandwerk des Helge Achenbach, denn aus den Dollarzeichen bastelt er ein Eurozeichen.
Am Fotokopierer. Bedeutet, allein diese Wechselkursdifferenz brachte ihm mindestens 200.000 Euro.
Also er hat den Verkaufspreis manipuliert und die Währung verändert, kassierte also direkt und indirekt über die Provision, die sich ja auch erhöhte. Zur Erinnerung, 5% Provision oder Beraterhonorar wollte ihm Albrecht eigentlich zahlen.
Ja, und dann hat sich das Honorar schnell mal verzehnfacht. Und weil es so gut flutschte, schob er bald ein zweites Bild hinterher, ein Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner. 1,3 Millionen im Einkauf, Achenbach kollagierte den Preis wieder auf 1,8 Millionen, sein Verdienst mehr als eine halbe Million Euro statt 65.000.
Sportlich. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, die Kunstsammlung der Albrechts, die wächst sehr schnell.
Ja, aber als die Albrechts sagen, ja, reicht jetzt auch mal, wir haben eigentlich alles gekauft, was du, Helge, uns empfohlen hast, da kommt noch ein weiteres Geschäftsfeld dazu, der Oldtimerhandel. Bugatti statt Kirchner, Bentley statt Kokoschka.
Okay, sehr schön nebeneinander gestellt. Ich würde aber trotzdem mal sagen, dass wir erstmal bei der Kunst bleiben. Und das ist sehr spannend, weil es sind die 2000er Jahre, in denen das alles passiert. Auf dem Kunstmarkt tummeln sich nicht mehr nur eingefleischte Sammler, sondern auch viele Investoren, die an der Kunst ausschließlich als Wertanlage interessiert sind. Und da wollte ich jetzt für Kunstverbrechen mal ein bisschen genauer hinschauen in diese Szene bzw. diesen Markt. Und habe mich für euch mit jemandem verabredet, der den Kunstmarkt wirklich wie kein Zweiter kennt. Ich spreche von dem Hamburger Kunstsammler Harald Falkenberg. Und zu dem nehme ich euch jetzt mit.
Auf Spurensuche.
Ich muss sagen, dass es sich diesmal tatsächlich etwas merkwürdig anfühlt, diese Spurensuche mit euch zu teilen. Denn Harald Falkenberg ist Anfang November 2023 im Alter von 80 Jahren leider gestorben. Ich hatte mich mit ihm im August 2023 getroffen. Es war damit eines seiner letzten Interviews, die er gegeben hat. Und gleichzeitig war es aber eben auch so ein faszinierendes Gespräch, dass ich diese Reportage und die spannenden Einblicke in das Leben eines berühmten Kunstsammlers und seine Sicht auf den Kunstmarkt unbedingt mit euch teilen möchte. Zum Start nochmal ein paar Facts zu Harald Falkenberg. Er war Jurist und Unternehmer und als Kunstsammler hat er sich vor allem auf moderne und zeitgenössische Kunst spezialisiert. Viel Avantgarde, viel aus der sogenannten Counterculture. Kurzes Name-Dropping von KünstlerInnen, deren Werke in der Sammlung sind: Jonathan Mese, Martin Kippenberger, Daniel Richter, Hanne Daborven, Anna Oppermann. Die Sammlung, die er damit zusammengetragen hat, ist international mehrfach ausgezeichnet und von dem einflussreichen New Yorker Magazin Art News unter die besten 200 Sammlungen der Welt gewählt worden. Ausgestellt wird die im Süden von Hamburg und kann im Rahmen von Führungen auch besucht werden. Wir treffen uns damals im August, aber nicht in seiner Sammlung, sondern Harald Falkenberg hatte mich zu sich nach Hause eingeladen. In Kilometern war die Distanz zu den Falkenbergs auch gar nicht so groß, aber ich sag mal so, die Adresse liegt nochmal 3 bis 35 Einkommen-Levels über meinem. Als ich ankomme, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie so ein wichtiger Player im Kunstgeschäft wohl lebt. An der Klingel stehen auf jeden Fall nur die Initialen. Ich stehe hier jetzt, auch wenn man sich das in Hamburg bestimmt so vorstellt, vor keiner großen alleinstehenden Villa, sondern vor einem modernen Gebäude mit 3 Etagen, einem kunstvoll stylisch gestalteten Eingangsbereich, in den ich schon so ein bisschen reingucken kann. Und an der Wand und in den Boden sind so eingelassene Lampen. Das Ganze sieht so ein bisschen bauhausmäßig aus. Es gibt eine Wendeltreppe, die ich schon erahnen kann. So, und von der Wendeltreppe kommt mir dann schon eine Frau entgegen mit kürzeren dunklen Haaren und einem sehr netten Lächeln. Larissa Falkenberg, die Frau von Harald Falkenberg.
Moin.
Moin.
Torben Steenbuch von NDR.
Larissa Falkenberg, hallo.
Ach, freut
das
mich.
Das hatte eben irgendwie über die Gegensprechanlage nicht geklappt.
Nach der Begrüßung führt Larissa Falkenberg mich die Wendeltreppe hoch in die Wohnung und ja, die war schon sehr schick. Wenig überraschend hängen sehr viele Bilder an den Wänden, vor allem viele Drucke habe ich da erkannt, aber alles zeitgenössische Kunst.
Und dein prüfender Blick, du bist ja mittlerweile Experte Sicherheitstechnik.
Ja, es hat schon einen Grund, warum ich jetzt nicht die Adresse hier nennen werde im Podcast, aber die beste Sicherheitstechnik ist ja die, die man nicht sofort sieht. Ich glaube, die beiden sind da gut vorbereitet. Auf den Tischen in der Wohnung liegen auf jeden Fall haufenweise Bücher und Magazine und auf der Couch, da sitzt gerade noch der Sammler höchstpersönlich im grau karierten Jackett, blauer Polunder, schwarze Hose und hat irgendwie so ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen, während er noch ein Telefonat zu Ende führt.
Lieber Wasser haben oder?
Ich bin mit Wasser super fein. Ich schenke uns direkt mal was ein. Erstmal guten Tag.
Vielen Dank. Unser Interview haben wir kurz nach der Art Basel geführt. Harald Falkenberg war wieder da, auf der bedeutendsten Kunstmesse der Welt und hat mal so ein bisschen erzählt, wie es war.
Das Wort Messe ist leicht irreführend, denn die meisten, gerade die ganz teuren Arbeiten, die werden schon vor der Messe verkauft, weil die großen Galerien ihre Werke, die sie auf der Art Basel ausstellen wollen, schon vorher den Sammlern zu schicken. Und gerade die großen Sammler aus den USA und auch aus Fernost, das sind ja die im Augenblick potentesten Sammler der Welt, ja, die brauchen dann gar nicht hinzufahren, die haben das dann schon vorher bestellt.
Aber er hat dir geschickt nicht verraten, ob er was gekauft hat, oder?
Sehr gut beobachtet, Frau Lötsch. Genau, das wollte er nicht verraten, obwohl er ja tatsächlich als sehr kauffreudig gilt und bei seiner Sammlung tatsächlich wohl auch mehr als die Hälfte direkt auf Messen erworben hat. Ich bin trotzdem lieber erstmal wieder auf die etwas allgemeinere Ebene gegangen und habe nach Herrn Falkenbergs Blick auf den aktuellen Stand am Kunstmarkt gefragt. Vor allem mit Hinblick auf dessen fehlende Transparenz, über die wir ja schon mal gesprochen hatten.
Die Transparenz, trotz Offenlegung der Preise, ist nicht immer ganz groß. Das wird auch dadurch noch stark beeinflusst, dass sich Käufer zusammentun, die ihre eigenen Arbeiten auf den Markt bringen und sich von Befreundeten das kaufen lassen zum hohen Preis. Also, dass man Preisstützen macht bei Auktionen, damit der Künstler bloß auf dem hohen Niveau bleibt und nicht runtergeht. Lange, mehrfach geschehen bei Jeff Koons. Immer mehr wird Transparenz gefordert von allen Seiten für diesen etwas undurchsichtigen internationalen Markt. Aber das große Geheimnis gerade der Auktionäre ist ja, dass dort Käufer auftreten, die gerade diskret bleiben wollen.
Da ist sie wieder, die Diskretion.
Die Diskretion. Diese Stützkäufe, von denen er eben gesprochen hat, die sind übrigens eine legale Praxis. Mhm. Falkenberg ist für seinen Teil relativ optimistisch, dass es mit dieser Transparenz in Zukunft besser werden wird.
Besonders auch die Gesetze in Deutschland sind heute so, dass wenigstens die Behörden die Aufdeckung der Namen verlangen können. In Bezug auf Geldwäsche, es kann einem dann passieren, dass plötzlich dann, wenn man ein großer Kunsthändler ist oder Kunstsammler ist, dass dann irgendwann um 7 Uhr morgens die Kriminalbeamten irgendwo stehen und sagen, können wir mal Ihre Unterlagen einsehen, wie Sie das verkauft haben. Sie haben nicht viel gefunden dabei. Es gibt dann in den Panama-Papieren solche Geheimfächer in Basel und Genf, so Depots, wo Sie das dann reinstecken können. Manche Sammler sehen die Arbeiten überhaupt nie. Die haben sie gleich im Depot und versuchen sie dann ein paar Jahre später teurer zu verkaufen.
Aber stand bei Ihnen die Kripo schon mal vor der Tür?
Nein. Das ist jetzt in Deutschland vielleicht dreimal nach dem Krieg passiert. Aber in anderen Staaten ist es schon passiert. Und dann werden die dann immer wieder aufgedeckt auf Schiffen von Mallorca nach Spanien. Aber im Großen und Ganzen ist es klar, dass diese Transparenz, da kommen die auf die Dauer nicht dran vorbei. Auch diese Depots, von denen ich erzählte. Das größte ist in Genf, das zweitgrößte ist in Basel, nicht zufälligerweise in der Schweiz, außerhalb der EU. Ja, die unterliegen jetzt auch schon starken Gesetzen. Es darf keine Arbeit länger als 3 Jahre versteckt werden oder nicht gelagert werden, kann man auch durchaus sagen. Dann muss es wieder angemeldet werden für weitere 3 Jahre.
Also Torben, du musst nach Genf und Basel, hast du gehört, ne? Dein Auftrag.
Ich habe tatsächlich ja schon mal zu diesen Lagern hingeschrieben, aber die haben irgendwie so gar keine Lust, sich mit mir zu treffen. Ja, ich kann das auch nicht verstehen. Also bei Falkenberg stand auf jeden Fall noch nie die Kripo vor der Tür. Es war aber trotzdem ein guter Zeitpunkt in dem Gespräch, um mal zu fragen, ob er denn schon mal betrogen wurde.
Erstmal würde ich mir erstmal sagen, wenn ich betrogen werde, bin ich schon ziemlich doof, dass ich mich betrügen lasse. Und das will ich auch nicht unbedingt im Markt verbreiten, dass ich so doof bin.
Klare Ansage. Einfach nicht betrügen lassen und wenn doch, dann nicht, dass es nach draußen kommt. Er gibt dann noch ein paar Tipps, wie man sich gegen Betrug als Sammler schützen kann.
Erstmal sollte man, wenn man anfängt zu sammeln, durchaus aus der eigenen Generation heraus sammeln. Weil man dann die Kontrolle hat. Weil dann weiß man von dem Künstler selbst, ob er die hergestellt hat oder nicht. Weil das größte Risiko ist die Fälschung. Und das zweite ist, man muss das Werk eines Künstlers eigentlich kennen, denn jeder Künstler hat schlechte und gute Phasen. Das berühmte Alterswerk ist häufig sehr schlecht. Ich zum Beispiel sammle ja Kunst der Gegenkultur, die sich gegen die Generation der Väter wendet, also junge Rebellen. Nur wenn man dann so einen jungen Rebellen hat, wie Kippenberger oder Büttner, die 22, 23 sind, hat man die Arbeiten gekauft und die sind heute 70 Jahre alt. Also irgendwann verlässt sie dieses Rebellenbild, nicht? Und den dritten Ratschlag, den ich geben würde, wäre die des Geldes, das zur Verfügung steht. Man hat sinnvollerweise ein gewisses Budget und dann sollte man sich überlegen, wenn man hinter einem Bild her ist, das ist manchmal die Manie eines Sammlers, aber da sollte man dann cool bleiben und sagen, bevor ich jetzt, nur weil ich jetzt da verrückt hinterher bin, sehr viel Geld ausgebe, gibt es so viele Arbeiten, die mindestens genauso gut sind. Also man soll da vernünftig bleiben und nicht so sehr einfach seinem eigenen Gefühl folgen.
Das sind ja echt spannende Einblicke in das Leben eines Sammlers. Und liebe Gerhard Richter, Kunstsammler, Spätwerk wird überbewertet.
Ich fand ja vor allem den Tipp mit dem Budget sehr gut, dass man darauf achten soll. Und darüber hatten wir ja auch in der letzten Folge schon gesprochen, als Achenbach mich da mit der einen Künstlerin so ein bisschen begeistert hat sozusagen. Da habe ich auch kurz gezuckt und dann gedacht, aber das Budget habe ich ja leider jetzt auch nicht mal eben rumliegen. Auf jeden Fall habe ich an der Stelle das Gespräch mit Falkenberg dann auch mal vorsichtig in Richtung Achenbach geschubst. Wir haben noch so ein bisschen über die Entwicklung des Kunstmarktes gesprochen, über die letzten Jahrzehnte. Und da hat er eben auch nochmal gesagt, die 2000er, das war eine Phase, in der wieder super viel Aufschwung war, wo Geld im Markt war, wo viel gekauft wurde, wo sich der Markt geöffnet hat. Und in der Zeit, in den 2000ern, da war ja eben auch Achenbach am aktivsten. Und von Harald Falkenberg wollte ich dann eben auch wissen, ob und wie er Helge Achenbach erlebt hat damals.
Mit dem konnte man irgendwie Pferde stehlen. Der war für alles irgendwie offen. Wenn sie dem sagten, komm, wir gehen dahin und wir wollen das machen, dann bin ich dabei. Das war so ein Typ. Tja, also im besten Sinne ein Rheinländer.
Partykönig.
Ein Partykönig, das haben wir ja schon gehört. Ich hake da aber nochmal nach, weil es uns ja nicht nur um den sehr sympathischen Charakter von Achenbach geht, sondern vor allem ja auch um seine Geschäfte.
Ja, das war ein Typ, vor dem alle gleich gewarnt hatten. Und hat gesagt, mach gute Feste mit dem. Es ist ein unheimlich netter Typ. Aber wenn du etwas, ein Geschäft mit ihm machst, musst du aufpassen und ganz genau prüfen, ob du das machen kannst. Das wusste eigentlich jeder, der jetzt sich in diesem Sinne, wie ich sagte, auch ein bisschen damit beschäftigt hatte. Achenbach war ein enorm guter Promoter. Also ich kannte ihn eigentlich sehr gut und ich mag ihn heute noch gerne. Aber Geschäfte habe ich eigentlich mit ihm nicht gemacht.
Und an der Stelle kommt Falkenberg dann noch mit einem anderen super wichtigen Tipp um die Ecke, wie man sich sehr gut vor Betrug schützen kann, als er nämlich auf die Beziehung zwischen Achenbach und dem Aldi-Erben zu sprechen kommt. Denn auch den hat er selbst noch live erlebt.
Die waren ja so zusammen abends. Solche Entscheidungen werden ja häufig um 11 Uhr oder 12 Uhr nachts gemacht. Ich habe schon immer gesagt, also bitte, was ihr mir dann unterstellt, ob entweder habt ihr zu viel getrunken oder vielleicht habe ich etwas zu viel getrunken. Also da sprechen wir auf jeden Fall morgen früh nochmal drüber oder demnächst. Nur was schriftlich bestätigt wird, zählt. Aber das war dann für so einen Aldi-Menschen da völlig, du hattest so viel Geld, sowas brauchte er nicht. Insofern hat er natürlich, wenn man so will, eine Mitschuld in Anführungsstrichen. Nicht, weil er das Spiel mitgemacht hat.
Das ist ja ein echter Tipp. Kunstverkäufer um 23 Uhr, Obacht.
Ja, ganz zum Abschluss des Gesprächs habe ich Harald Falkenberg nochmal gefragt, wie es denn nun mit Betrug bei ihm selber auch ausgesehen hat. Denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, beim ersten Mal, als ich danach gefragt habe, ist er da so ein bisschen ausgewichen. Die Geschichte, die er mir dann erzählt hat, da muss man wirklich sagen, Weltklasse.
Ich habe auch bei Galeristen bin ich 2-3 Mal reingelegt worden, richtig betrogen worden, also mit Fälschung. Aber ich habe gesagt, ich habe die nicht groß aufgehängt, die Sache. Und als ich da gesagt habe, jetzt nimm die mal wieder zurück, sagte er eben, das Geld ist nicht mehr da. So, ich habe kein Geld. So hätte ich jetzt gleich die Beziehung abbrechen können. Aber ich habe dann gesagt, irgendwann kriege ich ihn mal. Und dann hat er mir mal so eine neue Arbeit gegeben, die extrem gut war, von Kippenberger, zu genau demselben Preis. Da habe ich gesagt, schick mir ja, die nehme ich. Und dann habe ich, der schickte dann mit eigenen Transportmitteln, war ein reicher Dealer. Und dann habe ich gesagt, nehmen Sie mal die Arbeit wieder mit, die kann er jetzt zurückhaben. Die verrechne ich. Und dafür habe ich anderthalb Jahre habe ich auf die Chance gewartet. Und dann sagt er, das geht doch nicht. Ich sage, was heißt, das geht nicht? Die haben hier einen schriftlichen Vertrag. Du sagst, du kannst nicht zahlen. Jetzt habe ich diese Sache, jetzt bezahle ich sie dir. Und wenn du die andere Arbeit nicht zurücknimmst, dann allerdings werde ich nur noch zu deinen Festen kommen, aber du wirst mit mir kein Geschäft mehr machen.
Ich würde zu gerne den Namen des Dealers haben.
Ja, den hat er mir nicht genannt. Er hat mir aber dafür erzählt, was er Helge Achenbach in seine Situation geraten hätte.
Wenn er mich gefragt hätte, ich sage, mach doch nicht so einen Scheiß. Er sagt doch nichts mit 15%, schläfst du da drauf. Sag doch gar nichts. Sag, wie viel er bezahlen muss.
Den Rat von Harald Falkenberg befolgt Achenbach definitiv nicht. Was er stattdessen macht, ist, ein Buch zu schreiben. Genau in der Zeit, in der er der Familie Albrecht Kunst und Oldtimer für insgesamt mehr als 120 Millionen Euro vermittelt hat und dabei Rechnungen gefälscht hat, um mehr Provision zu kassieren, da schreibt er eine Autobiografie. Es gehe ihm immer darum, ich zitiere, die Sammler und die Unternehmen, die ich berate, vor den Auswüchsen eines schnelllebigen Kunstmarkts zu schützen.
Am 10. Juni wird Helge Achenbach am Düsseldorfer Flughafen verhaftet, weil Babette Albrecht diese Kunstberatung im Nachhinein nicht so sehr als Schutz empfunden hat. Ihr erinnert euch, sie bekommt ja eine Warnung aus der Berenberg Bank, dass die Achenbachschen Geschäfte nicht sauber sind. Den Tipp hatte ein ehemaliger Mitarbeiter von Achenbach gegeben.
Dieser Anruf aus der Bank kommt zu einem Zeitpunkt, als ihr Mann Berthold Albrecht schon tot ist. Der ist im November 2012 gestorben. Und Babette Albrecht geht mit diesem Tipp aus der Berenberg Bank ganz anders um, als die Familie es normalerweise tut. Sie schweigt nämlich nicht diskret, sondern zeigt Achenbach an, sehr zum Missfallen des Bruders ihres Mannes.
Weil der Bruder von Berthold Albrecht, Theo Junior, um das Image der Familie fürchtet. So nach dem Motto, die Aldi-Erben haben sich ausnehmen lassen. Deshalb eskaliert auch innerhalb der Familie ein Streit, der wohl schon länger schwelt.
Und als es dann im Dezember 2014 zum Prozess gegen Helge Achenbach kommt, da tritt Babette lächelnd als Zeugin auf und die Medien berichten genüsslich über jedes Detail. Von der Farbe des Lippenstifts bis zur Rüschenbluse. Da will sich eine nicht verstecken. Theo Albrecht Junior schreibt ihr ins Stammbuch, wenn du geglaubt hast, tatsächlich betrogen worden zu sein, hättest du unter Hintanstellung deiner persönlichen Motive gemeinsam mit Helge Achenbach eine geräuschlose Regelung finden müssen. Und weiter, die Glaubwürdigkeit von Aldi habe großen Schaden genommen. Die Entgegnung von Babette Albrecht liest sich auch sehr schön. Aldi Nord zeigt nach meiner Kenntnis jeden kleinen Ladendieb an. Und einen Großbetrüger sollen wir laufen lassen?
Es ist wirklich eine so irre Geschichte. Aber lass uns mal zum Großbetrüger zurückkommen. 68 Seiten hat die Anklageschrift. Betrug in 18 Fällen, teilweise in Tateinheit mit Untreue. Und das Urteil, eine Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren für Helge Achenbach.
Und dann gab es noch einen Zivilprozess vor dem Landgericht Düsseldorf. Da wurde Helge Achenbach zur Zahlung von 18,8 Millionen Euro an die Erben von Berthold Albrecht verurteilt.
Im Juni 2018 wurde Achenbach dann vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.
Und gab sich geläutert. Er hat im Gefängnis sogar selbst angefangen zu malen.
Im offenen Vollzug hat Helge Achenbach in der Diakonie Düsseldorf gearbeitet und sich da um Geflüchtete gekümmert. Die Arbeit hat er dann im Anschluss an seine Freilassung fortgesetzt, indem er den Verein Culture Without Borders gegründet hat, von dem ich euch in der letzten Folge schon erzählt habe. Der setzt sich für KünstlerInnen aus Kriegs- und Krisengebieten ein. Und damit sind wir jetzt auch an einem Punkt in unserem Fall, an dem ich euch nochmal mitnehme, auf den Hof, wo der Verein seine Ateliers und Künstlerwohnungen hat, und zu Helge Achenbach, der auch auf dem Hof lebt.
Einsteigen bitte. Auf Spurensuche.
Was ihr hier im Hintergrund hört, ist wieder Helge Achenbach, der mich über das Gelände des Vereins Culture Without Borders führt. Gesponsert wird der Verein übrigens von einem größeren Unternehmer aus Düsseldorf, ein alter Bekannter von Achenbach und wohl einer der wenigen Freunde, die ihn nicht fallen gelassen haben. Wir kommen dann aber nochmal auf jemanden zu sprechen, von dem Achenbach auch behaupten würde, es war mal ein Freund von ihm, nämlich den, wie er ihn selbst genannt hat, Verräter. Damit starten wir in das Gespräch über Achenbachs Zeit im Gefängnis. Wir sitzen dabei auf dieser Bank, neben einer Gruppe von Skulpturen, mitten in der Blumenwiese, dem Lieblingsplatz von Achenbach, wie er letztes Mal erzählt hat. Ja, und da wird es dann auch relativ schnell, relativ emotional.
Ich war ja zürnig und wütend auf den Burschen, der mich verraten hat. Ich hatte ja einen ehemaligen Museumsdirektor, der arbeitslos war und den ich dann in mein Unternehmen reingenommen habe. Und dem habe ich dann mal, ja, weil ich irgendwo mit ihm unterwegs war, gesagt, ja, weißt du, bei dem Albrecht, da nehme ich immer ein bisschen mehr, sonst könnten wir uns das ja gar nicht erlauben, diesen Aufwand. Und der hat mich ja dann verraten. Und auf den war ich natürlich irre wütend, weil der hat ja mein System sozusagen die Luft gesprengt. Und der Pfarrer sagte dann nur zu mir, weißt du, Helge, das warst ja du schließlich, der den Fehler gemacht hat. Hadere nicht nach. Und das fand ich ganz interessant. Und das hat mich wirklich wochenlang im Gefängnis zermürbt, ne? Weil ich dachte, dieser verdammte Schweinehund, dieser Mistkerl, der mich verraten hat. Und am Ende muss ich sagen, alles gut, ich habe ihm verziehen. Aus meiner Sicht.
Er spricht da von einem Pfarrer. Das ist der Gefängnispfarrer, mit dem er in der Zeit im Gefängnis eine wirklich intensive Beziehung aufgebaut hat und der ihm auch durch diese Zeit wohl sehr geholfen hat, auch durch die dunklen, schlimmen Teile dieser Zeit. Von denen hat mir Achenbach im Hintergrundgespräch erzählt. Im Interview hat er sie aber eher ausgespart. Da ging es dann eher, sag ich mal, um die, ja, nicht positiven Seiten, aber es klingt zumindest nicht alles ganz so dramatisch, wenn er von der Zeit im Gefängnis dann erzählt.
Ich hatte mich eingerichtet in dem Gefängnis. Ich hatte mein Programm, ich war morgens früh, bin ich als erster morgens um 5.30 Uhr aufgestanden, meine Zelle wurde geöffnet und dann habe ich Essen verteilt. Mit dem Beamten von Zelle zu Zelle gefahren und habe den Gefangenen das Frühstück übergeben. Das war immer mein erster Job, morgens früh 6 Uhr Essen verteilen, 20 Minuten. Dann habe ich mein eigenes Essen bekommen. So gegen 7.30 Uhr bin ich dann in den Sport gegangen. Dort war ich dann Sportwart und habe dann geputzt, die Toiletten sauber gemacht, die Duschen sauber gemacht, die Schuhe geputzt, die Sportschuhe geputzt. Und dann um 8 Uhr kamen dann die ersten 20 Gefangenen oder 15 Gefangenen und die haben dann Sport gemacht und ich war dann dort und bin dann Fahrrad gefahren und habe mich um die gekümmert und habe dann sehr intensiv Sozialarbeit leisten können. Ich habe da mehrere Mörder erlebt. Mörder aus Eifersucht, die ihren Partner erschossen haben. All das Ganze. Und das, ich war dann so quasi wie so ein Sozialarbeiter im Dienst. Ich hatte das ja gelernt. Dann habe ich Kunstunterricht gegeben. Ich weiß noch, ich habe mal über die Mona Lisa gesprochen und habe so die Meisterwerke unserer Kultur erklärt. Und das Süßeste war, dann gab es einen russischen Jungen, der so in dieser Welt der Russen unterwegs war, der sagte dann zum Schluss: Helge, Frage, willst du nicht, dass wir die Mona Lisa für dich stehlen? Da habe ich gesagt, nein, nicht, ich möchte nicht kriminell sein. Mach dir keine Sorgen, wir werden das alles mit der Elektrizität hinkriegen. Und dann habe ich gesagt, nein, alles gut, ich brauche keine Mona Lisa mehr.
Weißt du Bescheid, wenn die Mona Lisa weg ist, bei wem wir als erstes suchen, Lenore?
Definitiv, ja.
Im Gefängnis hat Achenbach dann auch angefangen, selbst zu malen, hattest du ja schon gesagt. Viele Bilder hatten mit Landschaft und Freiheit zu tun, was ja irgendwie auch schon tief blicken lässt, finde ich. Und wie tiefgreifend ihn diese Zeit im Gefängnis geprägt hat, das hört man, finde ich, ganz besonders eindrücklich, wenn er von seinem, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, schönsten Moment im Gefängnis spricht.
Ich weiß noch wie heute, ich war 2 Jahre im Gefängnis in Essen geschlossen. Es war werde das nie vergessen, es war ein Montag. Da kam die Chefin des Gefängnisses zu mir in den Sport nachmittags und sagt sie, ja, Achenbach, können wir uns morgen Nachmittag mal um 3 treffen? Ich würde gerne mit Ihnen etwas besprechen. Kommen Sie mich doch dann in meinem Büro besuchen. Und dann bin ich am nächsten Tag da hingegangen. Es roch so nach leckerem Kaffee. Da gab es ein Plätzchen, Kerzlein. Das hatte so eine ganz feierliche Atmosphäre. Und dann saß der Pfarrer da, Michael Luca. Und dann sagte die Beamtin, die Chefin des Gefängnisses, sagt, Herr Achenbach, morgen werden Sie uns verlassen. Sie kommen morgen nach Hagen. Das ist ein Überprüfungsgefängnis, wo man checkt, ist er reif für den offenen Vollzug. Sie werden dort am Donnerstag einen psychologischen Test machen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass Sie schon bestehen werden. Am Freitag werden Sie dann in den offenen Vollzug geleitet. Aber Sie müssen jetzt in die Freiheit wieder. Und dann rollten mir die Tränen. Ich habe geweint, weil ich wollte eigentlich, ich war nicht bereit, eigentlich zu gehen.
Tja, und eigentlich könnte man diese Geschichte doch an diesem Punkt irgendwie ganz schön emotional und versöhnlich enden lassen. Machen wir aber nicht, denn ich bin mit Helge Achenbach nochmal in die Küche von dem Hof gegangen. An der Stelle wieder sorry für die Tonqualität, da war der Kabelbruch der berühmte. Ich habe ihm aber da die Frage gestellt, was er denn zum aktuellen Zeitpunkt noch für offene Rechnungen habe. Und ich habe ihm da mal ganz offen gelassen, wie er diese Frage nach den offenen Rechnungen interpretiert.
Also ich glaube, ich habe immer noch so vielleicht 10 Millionen, 12 Millionen, 15 Millionen Schulden. Ich kriege es aber nicht wirklich mit, weil ich bin nicht mehr Herr des eigenen Verfahrens. Ich wurde verhaftet, alle meine Konten wurden gepfändet, meine Firmen wurden damit illiquide und man hat mir dann eine quasi Zwangsgeschichte aufgetragen, nämlich dass ich Insolvenz gehen musste. Völlig töricht, weil ich sag mal, ich hatte keine Schulden, ich hatte ungefähr 40 Millionen Vermögen. Das hat man klitzeklein gehauen, man hat alles Mögliche verschoben. Ich hatte nicht die Spur einer Chance, saß im Gefängnis. Und am Ende blieben dann noch 15, 20 Millionen Schulden gegen mich. Das heißt, an der Stelle bin ich völlig vorgeführt worden. Aber was soll ich jammern? Das macht ja gar keinen Sinn, weil ich bin ja selbst schuld. Hätte mich ja nicht auf dieses Glatteis eingelassen.
Da bin ich bei ihm.
Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie du auf seine Antwort reagierst, als ich ihn gefragt habe, ob er denn auch den Betrug an den Aldis einsehen könnte.
Ich sag noch einmal, dass ich den Berthold Albrecht behumst habe, um die Provisionen. Übrigens auch das natürlich am Ende. Heute ist die Sammlung 500 Millionen wert. Er hat 120 Millionen bezahlt. Die Witwe und die Familie profitieren davon. Er lebt ja schon lange nicht mehr. Das ist ja auch für mich ein Trost, dass es ja nicht weniger wert ist, sondern dass mein System des Einkaufs und natürlich auch des richtigen Einkaufs das Ganze natürlich beflügelt hat. Das ist eine Entschuldigung, eine kleine Excuse. Kann ich immer sagen, ja, guck doch mal, die Sammlung ist heute das Vielfache wert. Aber letztendlich, ich habe mich nicht an diese Verabredung gehalten, weil ich damals auch letztendlich wiederum in dieser Gierwelt unterwegs war und ich ihn nicht lassen wollte. Heute hätte ich ihm gesagt, Berthold, mach dir deine Sammlung selbst. Für 5% arbeite ich nicht. Heute hätte ich den Mumm. Heute habe ich auch die Distanz zum Geld. Aber damals war ich so kassiert.
Jetzt bin ich dicht davor, auch mit ihm am Küchentisch sitzen zu wollen.
Siehst du, Lenore, langsam aber sicher. Pass auf, wenn du jetzt noch diesen einen Ton hörst, in der wir über die Zeit im Gefängnis geredet haben, ich schwöre dir, dann kriegen wir dich.
Ich habe gelernt, dass dieser Irrsinn, den ich selbst verantwortet habe, es ist ja nicht, dass ich das nicht verantwortet habe, dass ich mich habe treiben lassen, dass ich mich auch habe verführen lassen, dass ich das alles nicht brauchte. Dass ich meinen Helge, diesen inneren Helge verloren hatte. Ich war mal ein junger, wilder Sozialist, 71, AStA-Vorsitzender und hatte ganz andere Ziele, ganz andere Werte. Und ich habe mich von diesem verfluchten Geld so auch beeindrucken lassen. Ich bin so froh, dass das vorüber ist. Ich glaube, etwas, was ich besonders hart zahlen musste, aber was ich jetzt kapiert habe, ist, ich habe eben diese Integrität erfahren für mich, die notwendig ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das überhaupt jetzt alles wieder machen kann. Ich bin sehr demütig und sehr, sehr glücklich.
Ich gebe zu, er ist, das habe ich am Anfang ja vermutet, er ist einfach wirklich ein guter Geschichtenerzähler, der seine eigene Biografie auch zu einer tollen Geschichte machen kann, wo er am Ende als der Held nicht dasteht, aber als einer, man sagt, ach komm, der Helge ist doch ganz sympathischer Typ.
Vielleicht der gebrochene Held?
Mhm.
Achenbach hat mir zum Ende unseres Gesprächs noch erzählt, dass, sage ich mal, sein größter Wunsch ist, dass er den Park der Sinne fertiggestellt bekommt und das halt auch noch mit über 70, ja, erlebt. Und ich sag's, wie es ist, Lenore, ich wünsche ihm das wirklich von Herzen, dass er das packt.
Das wünsche ich ihm auch, aber trotzdem muss ich nochmal sagen, ich bin dabei, zweite Chance und so, aber wir halten fest, er ist ein verurteilter Betrüger, der das Geld von den Reichen genommen hat. Das macht es aber nicht besser. Also mich hat bei Beltracchi damals schon diese Überhöhung zum genialen Kunstfälscher genervt und bei Achenbach geht es eben auch so ein bisschen in die Richtung, sein Lebenswerk ist zerstört, er hat sein gesamtes Vermögen verloren, den Milliardären, die er beraten hat, ist ja eigentlich kein großer Schaden entstanden. Die Kunstwerke sind heute sogar oft mehr wert. Ich bin aber bei dem Richter, der bei der Urteilsverkündung damals in Richtung Helge Achenbach gesagt hat, auch Superreiche sind kein Freiwild. Und dann muss man ja eben sagen, er hat es wegen des Geldes gemacht.
Ja, und ich finde trotzdem, man hat am Ende die Einsicht gehört, dass er da, wie er selber sagt, kassiert war. So ganz überzeugt kriege ich dich nicht, Lenore, aber das ist auch okay. Agree to disagree. Lass uns mal diese Kunstbetrugsakte zu Helge Achenbach zumachen.
Das war unsere zweite Folge zum Kunstmarkt und dem Betrug des Helge Achenbach. Wir hoffen, dass ihr auch diesen Fall interessant und spannend erzählt fandet.
Und weil wir eben schon bei Wolfgang Beltracchi und seinen Fälschungen waren, es gibt da noch einen anderen deutschen Fälscher, der für ziemliche Aufregung sorgte. Ein Fall, der hier bei uns im Norden spielte.
Und er ist verbunden mit einem Kirchenbesuch, denn Lothar Malzgert hat einfach mal großflächig Kirchenkunst gefälscht.
Ich bin für Kunstverbrechen an den Tatort nach Lübeck gefahren und wurde dort mit einer wirklich überraschenden Nachricht des Pastors begrüßt. Es gibt neue, bisher unveröffentlichte Beweise in dem Fall.
Ich mache jetzt auf und in der Kiste enthalten sind ganz viele Skizzen.
Boah, ich bin gespannt, was du uns da mitgebracht hast. Ihr könnt schon jetzt den gesamten Fall zum Kirchenfälscher Lothar Malzgert in der ARD-Audiothek hören, der kostenlosen Audio-App der ARD.
Wir verlinken euch den Fall auch nochmal in den Shownotes. Am besten abonniert ihr aber in der ARD-Audiothek den Podcast, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn die neuen Folgen online sind.
Wir freuen uns über eure Anregungen, Fragen, Tipps unter kunstverbrechen@ndr.de.
Und empfehlt den Podcast natürlich gern auch euren True Crime und Kunstfreundinnen und Freunden. Und damit bis zum nächsten Fall. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Kunstverbrechen ist ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck. Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev. Redaktion Alexandra Friedrich und Christiane Glas. Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
Hi Und hier nochmal Lenore, wie immer mit einer neuen ARD-Podcast-Akte. Dieses Mal Melody of Crime. Bereits in der zweiten Staffel berichten die wohl bekannteste Kriminalpsychologin Deutschlands Lydia Bennecke und der international erfolgreiche DJ und Musikproduzent Moose T über spannende Kriminalfälle aus der Kultur- und Unterhaltungsbranche, also über wirklich tragische Fälle aus den Bereichen Musik, Schauspiel, Fashion oder auch Comedy. Unter anderem geht es in der zweiten Staffel um den tiefen Fall von Christian Brando, dem Sohn des Hollywood-Stars Marlon Brando, dem tragischen Mord an der Schauspielerin Rebecca Schaeffer oder dem R. Kelly-Fall. Während Lydia die Fälle kriminalpsychologisch einordnet, kennt sich Moose T bestens aus in der Kultur- und Musikszene. Er weiß, wie die Branche funktioniert. Den True Crime Podcast Melody of Crime findet ihr in der ARD-Audiothek und wir verlinken ihn euch in unseren Shownotes.